Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für diesen ersten Advent steht im Brief an die Philipper, im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 7. Und ich lese den Text nach der Übersetzung Martin Luthers. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das mit Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Der Herr segne an uns sein Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Philipperbrief ist uns allen ja bekannt als der Brief der Freude. Über 10 Mal kommt in diesem Brief das Wort Freude oder Freuen vor. Aber Freude woran? Worüber freut sich Paulus? Worüber sollen sich die Philipper freuen? Paulus schreibt ja nicht den ganzen Brief nur, um ihnen zu sagen, dass sie sich freuen sollen, ohne dafür triftige Gründe zu geben. Wie es im Briefen dieser Zeit typisch ist, wird bereits in der Einleitung das Thema zumindest angeschnitten. Das Thema des Briefes. Paulus bespricht in diesem Brief auch Dinge, die nicht sofort in den ersten Versen vorkommen, zum Beispiel das Thema der Einheit in der örtlichen Gemeinde. Aber in diesem ersten Dank bearbeitet er bereits einen Punkt, den er dann in diesem Brief immer weiter vertiefen will und ausführen will, nämlich die Gemeinschaft, die Teilnahme am Evangelium. Das Verhalten der Philipper bezüglich des Evangeliums ist für ihn Grund zu dankbarer Freude. Ihm geht es darum, dass er den Glauben an das Evangelium sieht und darum, wie die Philipper aus diesem Glauben heraus jetzt leben. In Kapitel 1, Vers 18 sagt Paulus, dass er sich über die Verkündigung des Evangeliums freut, auch wenn es einige nur aus Eigennutz tun und um ihn zu schaden. In Kapitel 2 sagt er, dass sie seine Freude vollkommen machen, wenn sie in Eintracht leben und die demütige Gesinnung Christi annehmen, der es nicht wie einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern Mensch wurde und den Tod eines Verbrechers am Kreuz starb. In Kapitel 2, Vers 17 sagt Paulus, dass es ihm eine große Freude ist oder eine große Freude wäre, sich für ihren Glauben zu opfern. Kapitel 3 beginnt dann mit der Aufforderung zur Freude, woraufhin er dann die Werksgerechtigkeit der falschen Lehrer entblößt und die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus allein emporstellt und lobt. Und schließlich ist noch der bekannte Ausruf in Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und dieser Ausruf besagt eben auch, dass sie sich in dem Herrn freuen sollen. Diese enge Verknüpfung also von Evangelium oder evangeliumsgemäßen Leben mit der Freude macht uns deutlich, warum Paulus das hier zu Beginn erwähnt. Warum er hier erwähnt, dass er mit Freude dankt. Hier sind wir bei unserem ersten Punkt, danken mit Freude. Wir wollen uns zwar dann erst im zweiten Punkt genauer ansehen, wofür er dankt, also was der eigentliche Grund ist, aber nun trotzdem einmal darauf schauen, wie er das tut. Er erwähnt ja nicht grundlos, dass er Gott gegenüber dankbar ist und er erwähnt nicht grundlos, wie er betet, nämlich mit Freude. Wenn Paulus schreibt, dass er mit Freude für sie alle betet, dann zeigt er damit auch an sich selbst, was er eigentlich von den Philippern fordert, was er in dem Brief immer wieder sagt, dass sie es kultivieren sollen, nämlich sich zu freuen. Eine Studienbibel schreibt im Kommentar, dass Dankbarkeit für das Werk Gottes an anderen Menschen ein beständiges Charakteristikum im Leben des Paulus ist. Also ein beständiges Charakteristikum, dass er Gott dafür dankt, wie Gott an Menschen wirkt. Und wenn wir uns die verschiedenen Briefanfänge anschauen, seiner Briefe, dann ist uns ganz klar, dass wir diese Aussage dick unterstreichen müssen. Ich möchte exemplarisch einige Verse vorlesen. Zum Beispiel Römer 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Dann 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 5. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. In Epheser 1, in den Versen 15 und 16 schreibt er, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, für euch zu danken und gedenke euer in meinem Gebet. Und wir haben es auch bereits in der Lesung gehört, im 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 2 und 3, dass Paulus Gott für ihr Werk des Glaubens dankt und für ihre Arbeit in der Liebe und ihr geduldiges Hoffen auf die Wiederkunft unseres Herrn. Diese Verse also, und es sind längst nicht alle, können uns ein klares Bild vermitteln davon, wie gut Paulus wusste, dass aller Glauben und alles Wachstum im Glauben und jedes Liebeswerk von Gott kommt. In jedem Gebet nahm er sich die Zeit, für Gottes Heilswirken an vielen Menschen zu danken. Er schreibt ja auch, dass er für sie alle betet. Und wir sehen dann im Philipperbrief, wie er dankt, nämlich mit Freude. Für Paulus besteht die Freude nicht darin, dass er in einer komfortablen Situation ist oder dass sich die Gemeinde gerade in komfortablen Lebensumständen befindet und behütet und bewahrt ist. Für ihn besteht die Freude darin, zu sehen, dass sich durch seine Umstände oder auch trotz seiner Umstände das Evangelium ausbreitet. Freude ist für ihn, wenn seine Situation, wie gut oder schlecht sie auch sein mag, einem größeren Ziel dient, nämlich der Ausbreitung des Evangeliums. Und das wird noch einmal bestärkt, wenn wir bedenken, dass Paulus diesen Brief zum Beispiel aus dem Gefängnis schreibt. Und er weiß, dass einige das Evangelium verkündigen aus Eigennutz und um ihm zu schaden. Aber er sagt dann in Vers 18, was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. In Kapitel 2, Vers 17, das schreibt er, dass er sich darüber freut, wenn sein Leben im Dienst ihres Glaubens und ihres Dienstes völlig aufgeopfert wird. Er schreibt da von einem Trankopfer und das Trankopfer wurde ausgegossen über das Tier, das geopfert wurde. Freude ist also keine flüchtige Emotion, die uns in dem einen Moment erhebt und im anderen Moment schon wieder verlässt, sondern freudiges Danken sollte nicht von unserer subjektiven Befindlichkeit abhängen, sondern davon, wie wir in unseren Umständen dem Evangelium dienen. Oder allgemeiner gesagt, wie wir Gott dienen können. Freude, liebe Brüder und Schwestern, ist eine Frucht des Geistes. Und wem das anhaltende, das freudige Danken fehlt für Gottes Wirken an der Familie, an dem Nächsten, den Freunden, an den Gemeindemitgliedern, der sollte nicht beklagen, dass er nur in seiner täglichen Gebetszeit vergisst, dafür zu danken, sondern er sollte sich hinterfragen, warum er nicht zu unaufhaltbarem Dank hingerissen wird, wenn er sieht, dass Menschen aus der Gewalt des Teufels gerissen werden, wenn sie vom Tod zum Leben übergehen und wenn Menschen aus Gnade Sünder in den Gnadenbund hineinstellt. Warum? Warum ist uns oft nach einem anhaltenden Bitten für die Bekehrung nicht mehr als ein zwei-, dreimaliges Danke auch drin? In diesem Fall liegt dann das Problem tatsächlich nicht nur bei unserer Vergesslichkeit, sondern es liegt bei unserer Beziehung zum Evangelium. Vielleicht ist es für uns zu selbstverständlich geworden. Vielleicht waren wir sogar selbst nie genug ergriffen. Lassen Sie uns also, wenn nötig, uns von diesem Vorbild des Paulus ermahnen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass Paulus mit Freude dankt und was das für eine Freude ist, wollen wir noch genauer hinschauen, wofür er dankt. In unserer bisherigen Behandlung haben wir vorerst nur festgestellt, dass er eben für die Ausbreitung und Wirkung des Evangeliums dankt. Aber jetzt noch konkreter zu sehen, was das in der Gemeinde in Philippi bedeutet, kann uns zum einen helfen, nach diesem Vorbild zu handeln, nach dem Vorbild der Philipper. Und zum anderen kann uns das auch helfen, eben diese freudige Dankbarkeit in uns wieder neu zu entfachen. Also danken mit Freude, zweitens für die Teilnahme am Evangelium. Das griechische Wort Koinonia kann man auf jeden Fall mit Gemeinschaft übersetzen, aber von der Bedeutung ist es mehr als die Verbindung mit anderen Christen in einer freundlichen Atmosphäre, in einem öffentlichen Raum. Es ist einfach gesagt die Teilnahme an etwas Bestimmtem mit jemand. Es ist das Teilhaben oder die Anteilnahme einer Person mit einer anderen aufgrund einer gemeinsamen Basis. Und diese Grundlage ist das Evangelium. Mit anderen Worten, die Philipper weisen auf ihre Gemeinschaft am Evangelium hin, indem sie aktiv an anderen Christen handeln. Sie unterstützen praktisch die Bemühungen des Paulus. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen von ihrer Teilnahme gesprochen. Da wäre als erstes die Unterstützung durch Gebet. Die Gemeinde hat Paulus nicht oft gesehen. Er war dort das erste Mal in Mazedonien, als die Gemeinde gegründet wurde, ungefähr im Jahre 49 oder 50. Und hat sie dann noch zwei weitere Male besuchen können. Aber in Vers 7 sagt er, dass die Gemeinde an seiner Gnade teilhaben, wenn er im Gefängnis ist und wenn er das Evangelium verteidigt und bekräftigt. Es heißt da, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Dieser Vers ist nicht leicht zu verstehen, aber er bedeutet zum einen, dass sie aufgrund ihres Glaubens, also der ihnen verliehenen Gnade, ebenfalls in Bedrängnissen sind, was Paulus auch in Kapitel 1 in den Versen 29 bis 30 schreibt. Sie sind also seine Leidensgenossen, haben mit ihm Anteil an dieser Gnade. In Kapitel 4, Vers 3 nennt er einige Mitarbeiter, die mit ihm zusammen für das Evangelium gekämpft haben. Aber zum anderen besagt der Vers auch, dass sie mit ihm teilhaben, wenn er selbst das Evangelium verteidigt und bekräftigt oder wenn er im Gefängnis sitzt. In den Versen 18b und 19 kommt dann diese Unterstützung zum Ausdruck. Paulus schreibt, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Gebet ist also ein wichtiges Mittel, mit dem wir aktive Hilfe geben können. Wir sagen vielleicht manchmal, dass wir auch lieber praktisch etwas noch mit tun wollten, anstatt nur zu beten. Aber wir dürfen das Gebet niemals unterschätzen. Paulus nimmt daher hier seine Zuversicht, dass er eben doch noch Heil aus dem Gefängnis nehmen wird. Von hier und dem Beistand des Geistes. Es stimmt auch, dass wir konkret helfen sollen. Und wenn wir die Gelegenheit dazu haben, sollten wir sie ergreifen. Und die Gemeinde in Philippi hat diese Gelegenheit genutzt. Des Weiteren hat sie nämlich ihren Mitarbeiter Epaphroditus geschickt, um Paulus am Dienst für das Evangelium zu unterstützen. Paulus berichtet in Kapitel 2, Vers 25 bis 30 über diesen wirklich treuen, einzigartigen Helfer. Er kam aus der Gemeinde in Philippi und wurde von ihnen ausgesandt, um für ihn Mitarbeiter und Mitstreiter zu sein. Paulus schreibt sogar über ihn, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gewesen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Also die Gemeinde hat aktiv in die Arbeit des Paulus investiert, indem sie ihnen einen Mitarbeiter geschickt haben. Eine Möglichkeit, das heute umzusetzen, ist eben zum Beispiel im Predigtdienst in Gemeinden, die sich keinen Pastor leisten können, die keinen ordinierten Pastor haben, der das Wort verkündigen kann, dem vielleicht auch die Ausbildung fehlt. Aber hier ist auch jeder Einzelne von uns gefragt, Zeit und Kraft für die Gemeinde hinzugeben. In diesen Versen, in Kapitel 2, wird dann auch noch einmal deutlich, inwiefern sie Teilhaber an den Kämpfen des Paulus sind. Denn sie mussten Epaphroditus entbehren und waren auch durch ihn besonders mit dem Schicksal des Paulus verbunden. Die dritte Art der Unterstützung ist eine finanzielle. Und diese Freigebigkeit hat die Philipper besonders ausgezeichnet, da Paulus sie als sehr großes, leuchtendes Vorbild beschrieb. In 2. Korinther Kapitel 8, in den Versen 1 bis 5, will Paulus die Korinther mit folgenden Worten ermahnen: Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens ist. Und zu diesen Gemeinden gehörte auch die Gemeinde in Philippi. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Also ihr Motiv war die Freude. Und sie gaben über ihre Kräfte. Sie redeten ja sogar auf Paulus ein, dass sie sich beteiligen dürften. Paulus schreibt dann auch im Brief, dass die Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde ist, von der er jemals Geld angenommen hat, und das sogar mehrfach, aus ihrem Glauben an Jesus Christus heraus, der eben diese Grundlage ist, entspringt, dass Paulus Gemeinschaft am Evangelium mit ihnen hat. Gemeinschaft, die nicht nur eine geistliche oder sogar nur eine geistige Verbundenheit ist, sondern eine praktische Anteilnahme an seiner Arbeit für das Evangelium. Philippi hat eine Liebe zu Gott und zu den Heiligen gezeigt, dass ihre vielfache Unterstützung, ihre Gemeinschaft am Evangelium in der Bibel sogar im wahrsten Sinne des Wortes verewigt wurde. Für alle Zeit steht diese Gemeinde als ein glänzendes Vorbild da, weil sie von der Rettungsbotschaft Gottes so gefangen genommen wurden. Und sollte hier jetzt völlig klar sein, warum Paulus mit Freude dankt. Er weiß, dass Gott aller Ruhm gebührt, für dieses Werk, für diesen Glauben, für diese Liebe zu den Heiligen. Und das führt uns zu dem letzten Punkt, danken mit Freude für die Vollendung des Glaubens. Ich lese noch einmal Vers 6. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. In diesem engen Zusammenhang zum Evangelium ist deutlich, dass es sich bei dem guten Werk um den Glauben handelt. Das griechische Wort für anfangen kommt uns nur noch in Galater 3 vor und bezieht sich beide Male auf das Werk der Errettung. In Galater 3 heißt es: Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Also Paulus beklagt in den Gemeinden in Galatien, dass sie praktisch im Glauben angefangen haben, ihre Beziehung zu Gott aber dann in eine Art Gesetzlichkeit verfallen sind. Der Autor des Hebräerbriefes nennt Jesus auch in Kapitel 12 den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Paulus ist sich bewusst, dass wir aus Gnade durch Glauben allein gerechtfertigt werden. Und was Paulus hier mit Zuversicht meint, ist nicht etwa nur, dass die Chancen gut stehen, dass sie vielleicht irgendwann noch gerettet werden, sondern es ist eine feste Überzeugung. Wir fragen uns vielleicht, ja, woher hat er denn diese feste Überzeugung? Er kann doch den Philippern gar nicht ins Herz sehen. Ja, das kann er nicht, das können auch wir nicht. Aber nachdem er diese zwei Dankanliegen in Vers 5 und Vers 6 genannt hat, nennt er ja dann noch in Vers 7 die Begründung. Eine Rechtfertigung letzten Endes für diesen Dank. Er schreibt, wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass dieses Teilhaben bedeutet, dass sie ihn unterstützen und seine Leidensgenossen sind. Paulus verwendet einmal das Wort Jochgenossen. Aber wir wollen nun noch einmal auf die ersten Worte achten. Er schreibt, dass es recht und dass es billig ist, dass er so von ihnen denkt. Denn sie haben sich, so seine Beweisführung, sie haben sich als treue Mitarbeiter bewährt. Damit wird deutlich, ganz klar, was er sagen will. An ihren Taten kann er erkennen, dass Gott in ihnen wirkt. Und das veranlasst ihn zu der Zuversicht, dass Gott eben, der es angefangen hat, nun auch vollenden wird. In Philipper 2, Vers 13 sagt Paulus, dass Gott das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen gibt. Das Wollen und das Vollbringen in Bezug darauf, dass wir im Glauben wachsen. In Bezug darauf, dass wir das Heil, das wir in Christus haben, nach außen immer mehr verwirklichen können. Gute Werke sind also ein Zeichen für Glauben und ein Zeichen dafür, dass Gott diesen Glauben in ihnen angefangen hat und ihn auch vollenden wird. Auch im Text der Lesung, in 1. Thessalonicher 1, in den Versen 4 bis 5, spricht Paulus über diesen Sachverhalt. Er sagt, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr von Gott erwählt seid, denn unsere Predigt kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also die kräftige Wirkung des Wortes veranlasst Paulus zu dieser Aussage. Die Thessalonicher haben ja das Wort als Gottes Wort aufgenommen und ihr Glauben ist im ganzen Land, ist in ganz Mazedonien bekannt geworden. Und es ist bekannt geworden, wie sie sich von allen Götzen abgewendet haben und völlig Gott zugewandt haben, weil das Wort Gottes mit Kraft unter ihnen wirkte. Paulus bringt im Philipperbrief auch den Kampf für das Evangelium mit der Erwählung oder mit der Heilsgewissheit in Verbindung. Er schreibt im Brief in Kapitel 4, Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und mit anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Es ist eigentlich sehr beeindruckend, was Paulus hier ausspricht. Wir können niemandem ins Herz schauen und Paulus konnte es ebenfalls nicht. Darum sollen wir uns nicht vorschnell zu solchen Aussagen hinreißen lassen. Aber es ist klar, was Paulus aussagen will. Nämlich, dass Werke aus Glauben und aus Liebe ein Spiegel für das Wirken Gottes in uns sind. Sie lassen deutlich werden, dass unser Herz verändert ist. Denn wie Jesus auch einmal sagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was aus unserem Herzen kommt, ist ein Zeichen dafür, was in dem Herzen drin ist. Dieser Vers 7 also, der bindet die zwei Gründe aus Vers 5 und Vers 6 für den Dank Gottes zusammen. Paulus dankt Gott für ihren Glauben ans Evangelium und die Teilnahme am Dienst der Heiligen, weil das ein Zeichen für Gottes gnädiges Wirken an ihnen ist. Und aus dieser Perspektive will Paulus dann auch all die fruchtbaren Werke, all die guten Gaben betrachtet wissen. Er schreibt dann in Kapitel 4, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Also es geht Paulus nicht unbedingt darum, unterstützt zu werden. Er hat sich, was das Finanzielle angeht, auch oft seinen Teil verdient, indem er als Zeltmacher noch gearbeitet hat. Auch hatte er meistens verschiedene Gefährten, die ihn begleitet haben. Aber um was es ihm geht, ist die Frucht des Glaubens. Er freut sich, dass er diese sieht. Deshalb muss ihre Frucht nicht ihm zum Besten gereichen, Hauptsache, sie haben Frucht. Hauptsache, lebendiger Glaube ist erkennbar. Christusliebe, die Gemeindeliebe wird. Wir alle kennen ja auch die Tatsache, wenn uns ein Geschenk gemacht wird, dann freut es uns manchmal mehr, was das bedeutet, als das Geschenk selbst. Es ist häufig so, wenn dann kleine Kinder ihren Eltern oder ihren Geschwistern Bilder malen, auf denen nur bunte Kreise zu sehen sind, dass uns die Liebe, die mit diesem Bild ausgedrückt wird, viel wichtiger ist und viel mehr bedeutet als das Bild selbst. Und genau darum geht es Paulus. Die Liebe zu Gott und zu den Gläubigen wird in den Werken der Philipper deutlich. Und worüber er sich zusätzlich noch freut, ist die Gewissheit, dass ihnen diese Frucht einst als Gnadenfrucht wieder angerechnet wird. Am Tag der Wiederkunft Christi, oder wie Paulus ihn nennt, am Tag Christi Jesu, wird dann unser Glaube vollendet werden. Wir werden vom Glauben zum Schauen übergehen. Wir werden die Sünde ablegen und Gnadenfrucht angerechnet bekommen. Ich komme damit zum Schluss. Unser erster Punkt war Danken mit Freude. Und wir haben gesehen, wie charakteristisch für Paulus das Danken für Gottes Wirken ist. Ständig bedenkt er an seinen Gebeten verschiedene Gemeinden. Er sagt in fast allen Briefen am Anfang, ich danke für euch. Seine Gebetszeit muss sehr lang gewesen sein, weil er ständig all die Gemeinden, die er von Herzen liebte, mit ins Gebet brachte, mit vor Gott brachte. Und er hat dort meist zwei Dinge bedacht. Einmal den Glauben an Gott und die Liebe zu allen Heiligen. Diese zwei Aspekte findet man immer wieder, wenn er Gott dankt, wenn er es in den Briefanfängen schreibt. Und auch der Philipperbrief beginnt mit diesem Dank. Im ganzen Brief drückt Paulus seine Freude aus. Freude darüber, dass das Evangelium verkündet wird, auch wenn es nicht zu seinem Nutzen ist, auch wenn es nur ist, um ihn zu schaden. Eigennutz. Eine falsche Motivation. Hauptsache, die Wahrheit wird verkündigt. Und er freut sich darüber, sich für sie völlig aufzuopfern. Wir können uns darin ein wirklich sehr gutes Vorbild nehmen. Täglich sollten wir in unseren Gebeten Gott ehren und sein gnädiges Wirken an vielen Menschen, die uns bekannt sind oder auch unbekannt sind, ihm vorbringen und ihn dafür loben. Die freie Gnade auch ständig zu bedenken, hilft uns, dass wir nicht abstumpfen. Das Evangelium sollte nie selbstverständlich für uns wert. Wir sahen dann im zweiten Punkt noch konkreter, wofür Paulus dankt, nämlich die Teilnahme am Evangelium. Das heißt, dass die Philipper Paulus aufgrund ihres gemeinsamen Glaubens immer wieder mit Gebet, mit ihrem Mitarbeiter Epaphroditus und dann auch mit Finanzen unterstützt haben. Und sie sind selbst Teilhaber geworden an den verschiedenen Bedrängnissen und wurden dadurch seine Leidensgenossen. Das fördert natürlich auch eine tiefe Verbundenheit. Und auch hierin können wir uns aufgefordert wissen, wie können wir der Gemeinde dienen? Bin ich bereit, immer gern meine Zeit für die Gemeinde zu geben, vielleicht für das Gespräch, das der Nächste nötig hat, obwohl er mich nicht anzusprechen traut, oder mit Liebe zu handeln, wenn ich nach einer langen Arbeitswoche freitagsabend jemand einen super dringenden Gefallen tun muss? Es ist immer wieder gut, sich diese Fragen von Zeit zu Zeit zu stellen. Diese Werke des Glaubens, also der Philipper, gaben Paulus einen guten Grund für seine Zuversicht. Zuversicht darüber, dass Gott an ihnen bereits gewirkt hat und auch weiterhin wirken wird. Und das führte zu dem dritten Punkt, freudiges Danken für die Vollendung des Glaubens. Errettung ist ganz Gottes Sache. Er hat es in uns begonnen und er allein kann es vollenden. Er muss es vollenden. Christus kam und starb für Sünder, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und Paulus sah die Frucht des Geistes und gab Gott die Ehre für dieses Wirken. Liebe Gemeinde, die Gemeinde in Philippi ist, obwohl sie auch Probleme hatte, was die Einheit zum Beispiel betrifft, ein glänzendes Vorbild für uns. Wir haben so vieles, was wir von ihnen lernen können. Und Paulus offenbart ihre Hingabe ans Evangelium schon in diesen ersten Versen. Und wir sollten alle uns bemühen, dieser nachzustreben. Auch uns möge Gott so ein Wollen und so ein Vollbringen geben nach seinem Wohlgefallen. Amen. Wir singen als Antwort auf die Predigt die Nummer 26.